In welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück? Darum geht es heute in der Katechismus-Sendung und dazu begrüße ich alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. In welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück? Dieser Frage gehen wir also heute nach und sind zu Gast bei Anke Welzel aus der Gemeinde Maria Rosenkranzkönigin in Berlin. Grüß Gott, Frau Welzel.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Danke, Frau Welzel, dass wir hier sein dürfen und dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Wir betrachten ja immer diese Fragen aus der Perspektive des Kompendiums und das hält sich an dieser Stelle sehr zurück, beziehungsweise es hält sich nicht zurück, sondern es macht das in diesem Fall sehr komprimiert auf die Frage, in welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück, antwortet das Kompendium des Katechismus, sie entsprechen dem natürlichen Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz des Menschen gelegt hat, um ihn an sich zu ziehen. Nur Gott vermag dieses Verlangen zu stillen. Hört sich ziemlich eindeutig an. Trotzdem gibt es dazu einiges zu sagen. Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu etwas näher erläutern, was das Kompendium, was die Kirche uns damit sagen will.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns diese Frage anschauen, so stellen wir zunächst einmal fest, dass in ihr eine Aussage steckt, nämlich die Sehnsucht des Menschen nach Glück. Das heißt, jeder Mensch sehnt sich nach Glück. Wenn ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fragen würde, möchten Sie glücklich sein, so bin ich sicher, dass Sie alle mit Ja antworten würden. Die Sehnsucht nach Glück ist also etwas, was in jedem Menschen angelegt ist. Gott hat diese Sehnsucht schon bei der Erschaffung des Menschen in uns angelegt. Warum? Was hat er damit bezweckt? Auf diese Frage werden wir später noch zurückkommen. Zunächst einmal halten wir fest, dass alle Menschen glücklich sein wollen. Was aber bedeutet Glück für den Einzelnen? Denken Sie einmal kurz darüber nach. Was macht Sie glücklich? Oder wann sind Sie glücklich? Was brauchen Sie, um glücklich zu sein? Vielleicht wird der eine von Ihnen sagen, auf einer grünen Wiese zu liegen, die nach frischem Gras duftet, den weißen Wolken am blauen Himmel nachzuschauen, die Lerche in der Luft trällern zu hören, den warmen Sommerwind zu spüren, das bedeutet Glück für mich. Einen anderen wird es vielleicht beglücken, seine Familie um sich zu haben, seine Ehefrau oder den Ehemann, seine Kinder und vielleicht Enkelkinder. Er wird stolz und dankbar darüber sein, dass alle so gut geraten sind und dass sie sich alle so prima verstehen und zusammenhalten. Ein Dritter wünscht sich vielleicht viel Geld, damit er endlich keine Sorgen mehr hat. Oder seine Träume, ein schönes Haus, ein großes Auto, eine lange Reise verwirklichen kann. Sie sehen an dieser Aufzählung schon, dass jeder etwas anderes unter Glück versteht. Die Sehnsucht nach Glück steckt jedoch in jedem von uns. Aber ist es nicht so, dass selbst wenn wir einen Augenblick des Glücks erleben, dieser Zustand ein vorübergehender ist? Wir können das Glück nicht festhalten. Der Sommertag geht vorbei, es regnet am nächsten Tag. Die Familie trifft sich zwar zu besonderen Anlässen, aber dann geht jeder wieder seinen Geschäften nach. Und das Geld ist irgendwann aufgebraucht oder wird schlimmstenfalls gestohlen. Wir können unser Glück nicht festhalten. Es sind nur kurze Momente des Glücks, die wir empfinden. Dazu kommt, dass wir diese glücklichen Momente nicht mehr als solche empfänden, wenn sie länger andauern würden. Dahinter steckt die Sehnsucht nach einem viel tieferen, lange währenden, ewigen Glück. Letztlich die Sehnsucht nach Gott. Der Jukat, der Jugendkatechismus der katholischen Kirche, sagt dazu, alle irdischen Erfüllungen geben uns nur einen Vorgeschmack ewigen Glücks. Und weiter, Gott hat uns eine unendliche Sehnsucht nach Glück in unser Herz gelegt, dass nichts sie stillen kann, nur Gott selber. Der heilige Thomas von Aquin drückt es so aus: Gott allein sättigt. Erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch an die Frage, die wir vorhin offen gelassen hatten? Warum hat Gott diese Sehnsucht nach Glück in unser Herz gelegt? Hier finden wir eine Antwort. Unsere Sehnsucht nach Glück, die, wie wir gesehen hatten, in unserem jetzigen Leben nicht gestillt werden kann, soll uns zu Gott hinziehen. Blaise Pascal sagt dazu: Das Glück ist nicht in uns und das Glück ist auch nicht außerhalb von uns. Das Glück ist nur in Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist es überall. Unsere Ausgangsfrage lautete: In welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück? Wir haben soeben gesehen, dass in allen Menschen die Sehnsucht nach Glück angelegt ist. Jetzt stellt sich die Frage: Kennt die Heilige Schrift einen Weg zum Glück? Und eine zweite Frage schließt sich an: Was versteht die Heilige Schrift unter Glück? Der Jukat schreibt dazu: Wir werden glücklich, indem wir den Worten Jesu in den Seligpreisungen vertrauen. Das Evangelium ist ein Glücksversprechen für alle Menschen, die Gottes Wege gehen möchten. Vor allem in den Seligpreisungen hat Jesus konkret gesagt, dass unendlicher Segen darauf ruht, wenn wir seinem Lebensstil folgen und mit reinem Herzen den Frieden suchen. Soweit der Jukat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ehe wir näher auf die Seligpreisungen eingehen, wollen wir die Frage untersuchen: An wen richten sich die Seligpreisungen? Im Matthäusevangelium lesen wir: Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Jesus befand sich also in einer großen Menschenmenge. Dann trat der Kreis seiner Jünger zu ihm, und damit sind nicht nur die 12 Apostel gemeint, und Jesus begann zu lehren. Das bedeutet, die Seligpreisungen richten sich an seine Jünger. Dass nicht nur die 12 Apostel gemeint sind, wird aus der Parallelstelle bei Lukas deutlich, wo es heißt: Jesus stieg mit ihnen, damit sind die 12 Apostel gemeint, den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyros und Sidon strömten herbei. Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: An dieser Stelle ist also zum einen von einer großen Menschenmenge die Rede. Die Menschen strömten von überall herbei, um Jesus zu hören. Zum anderen wird von der großen Schar seiner Jünger gesprochen. Und schließlich werden in einem engeren Sinn die 12 Apostel genannt. Auch bei Lukas sind also die Jünger die Adressaten. Wer ist nun ein Jünger Jesu? Im Johannesevangelium lesen wir: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und in seiner Abschiedsrede sagt Jesus: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das bedeutet, alle, die an Jesus Christus glauben, die auf sein Wort hören und ihm nachfolgen, sind seine Jünger. Damit sind auch wir heutige Christen gemeint. Wenn wir also in den Evangelien lesen, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht, dann sind auch wir angesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar jeder einzelne von uns. Bei Lukas hatten wir gelesen, er, Jesus, richtete seine Augen auf seine Jünger und sprach. Das bedeutet, Jesus nimmt jeden einzelnen von uns in den Blick und spricht uns ganz persönlich an. Der von mir sehr verehrte und geschätzte Papst Benedikt XVI. Schreibt dazu in seinem Buch Jesus von Nazareth: Die Bergpredigt ist in die Weite der Welt, Gegenwart und Zukunft hineingerichtet. Aber sie verlangt doch Jüngerschaft und kann nur in der Nachfolge Jesu, im Mitgehen mit ihm, verstanden und gelebt werden. Was Papst Benedikt von der ganzen Bergpredigt sagt, gilt im Besonderen auch für die Seligpreisungen. Hören wir also, liebe Hörerinnen und Hörer, was Jesus zu uns sagt. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Frieden finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.
Die Seligpreisungen, darum geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Genauer um die Frage, in welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück? Sie entsprechen dem natürlichen Verlangen nach Glück, sagt das Kompendium des Katechismus, nach Glück, das Gott in das Herz des Menschen gelegt hat, um ihn an sich zu ziehen. Nur Gott vermag dieses Verlangen zu stillen. Was das heißt und was das genauer für unser Leben, für unseren Glauben bedeutet, darüber denkt heute für uns Anke Welze nach aus der Gemeinde Maria Rosenkranzkönigin in Berlin.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Wort selig leitet sich vom althochdeutschen Wort salig ab, das wohlgeartet, gut, glücklich bedeutet. Wir könnten also in den Seligpreisungen das Wort selig mit glücklich übersetzen. Glücklich, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Damit wird schon vom Wort her deutlich, warum der Jugendkatechismus der katholischen Kirche, auf unsere Eingangsfrage, in welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück, die Antwort gibt: Das Evangelium ist ein Glücksversprechen für alle Menschen, die Gottes Wege gehen möchten. Vor allem in den Seligpreisungen hat Jesus konkret gesagt, dass unendlicher Segen darauf ruht, wenn wir seinem Lebensstil folgen und mit reinem Herzen den Frieden suchen. Man könnte also salopp sagen, die Seligpreisungen sind eine Anleitung zum Glücklichsein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Seligpreisungen eine Anleitung zum Glücklichsein sind, müssen wir ihnen entnehmen können, wie wir leben sollen, um glücklich zu sein oder zu werden. Schauen wir uns die Seligpreisungen zunächst daraufhin an, was wir tun sollen, und in einem zweiten Schritt, worin das zugesagte Glück besteht. In der ersten Seligpreisung heißt es im Matthäusevangelium: Selig, die arm sind vor Gott. Wörtlich steht bei Matthäus: Selig, die Armen im Geiste. Damit sind die Menschen gemeint, die wissen, dass sie vor Gott nichts vorweisen können und die deshalb alles von Gott erwarten. Papst Benedikt XVI. Beschreibt diese Menschen so: Sie kommen mit leeren Händen zu Gott, nicht mit Händen, die greifen und festhalten, sondern mit Händen, die sich öffnen und schenken und so bereit sind für Gottes schenkende Güte. Soweit Papst Benedikt. Der Evangelist Lukas spricht nur von den Armen, und wir können davon ausgehen, dass er damit die materiell Armen meint. Wie wir aus den Evangelien wissen, hat sich Jesus in besonderer Weise denen zugewandt, die in den Augen der Welt auf der Verliererseite stehen. Besonders ihnen wird in den Seligpreisungen Trost zugesprochen. Bedeutet das für uns, die wir in der westlichen Welt im Überfluss leben, dass wir alles weggeben sollen? Paulus schreibt dazu im ersten Brief an die Korinther: Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Es kommt also auf unsere innere Haltung zum Besitz an. Jesus sagt dazu an anderer Stelle im Matthäusevangelium: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das kann für den einen von uns bedeuten, dass er tatsächlich seine ganze Habe verschenkt und mit den Armen in Armut lebt, um dadurch seine Solidarität mit ihnen zum Ausdruck zu bringen. Für einen anderen kann es heißen, seinen Reichtum zum Wohle der Gesellschaft einzubringen, indem er zum Beispiel einen Betrieb eröffnet, in dem Langzeitarbeitslose eine feste und gesicherte Anstellung erhalten. Wichtig ist, dass wir uns auf Gott ausrichten, uns für seine Liebe öffnen und uns von ihm als Werkzeug seiner Liebe gebrauchen lassen. Aufgrund unserer unterschiedlichen gesellschaftlichen, materiellen, persönlichen Situation, aufgrund unserer unterschiedlichen Fähigkeiten, wird das für jeden von uns im Einzelnen ganz anders aussehen. In der zweiten Seligpreisung finden wir keine konkrete Handlungsanweisung, sondern es werden Menschen angesprochen, die trauern. Selig die Trauernden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das klingt in unseren Ohren zunächst einmal paradox. Die Trauernden werden als selig, also als glücklich bezeichnet. Das entspricht auf den ersten Blick nicht meiner Vorstellung von Glück und vermutlich ihrer auch nicht. Ich will nur kurz einige mögliche Gründe für Trauer anführen. Zuerst kommt Ihnen vermutlich in den Sinn, dass man traurig ist, weil man einen geliebten Menschen verloren hat. Es gibt aber auch die Trauer darüber, im Leben zu kurz gekommen zu sein. Oder die Trauer, die Ausdruck von Reue ist, weil mir bewusst wird, dass ich vor Gott gesündigt habe. Oder die Trauer als Form des Mitleidens, mit den in der Welt Benachteiligten. Dies sollen nur einige wenige Beispiele sein. Lassen wir das Paradoxon, dass die Trauernden glücklich genannt werden, zunächst stehen und wenden uns der dritten Seligpreisung zu. Dort lesen wir: Selig, die keine Gewalt anwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine konkrete und leicht verständliche Aussage. Lassen Sie mich trotzdem darauf hinweisen, dass mit Gewalt nicht nur körperliche Gewalt gemeint ist. Es gibt auch psychische Gewalt, die manchmal viel tiefere Verletzungen hinterlässt als physische Gewalt. Dazu zähle ich zum Beispiel das Mobbing, dem heutzutage viele an ihrer Arbeitsstelle ausgesetzt sind. In der vierten Seligpreisung lesen wir: Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Wiederum finden wir in dieser Seligpreisung das Paradoxon, dass diejenigen, die einen Mangel erleiden, glücklich genannt werden. Drei Bereiche prägen im biblischen Sinn den Begriff der Gerechtigkeit. Im juridischen Sinn bezeichnet gerecht eine Person, die zu Unrecht angeklagt wird, die also unschuldig ist. Auch jemand, der für Unschuldige eintritt, wird gerecht genannt. Gerecht ist des Weiteren jemand, der sich in rechter Weise Gott und den Mitmenschen gegenüber verhält. In diesem Sinn kann Gerechtigkeit auch mit Rechtschaffenheit übersetzt werden. In einem weiteren Sinn meint Gerechtigkeit auch Rettung und Heil, die von Gott kommen. In der vierten Seligpreisung wird also derjenige als glücklich bezeichnet, der sich von Gott den rechten Weg weisen lässt und der sich von Gott Rettung und Heil erhofft. Der Zusammenhang zwischen dem rechten Weg und dem damit verbundenen Glück wird bereits im Alten Testament in Psalm 25 aufgezeigt, wo es heißt: Wer ist der Mann, der Gott fürchtet? Ihm zeigt er den Weg, den er wählen soll. Dann wird er wohnen im Glück. In der fünften Seligpreisung wird den Barmherzigen zugesagt, dass sie selig, das heißt glücklich sind. Als barmherzig gilt jemand, der ein Herz für die Not anderer Menschen hat. Vor dem Hintergrund des Gebotes der Gottes- und der Nächstenliebe und vor dem Hintergrund der 10 Gebote haben sich im Laufe der Kirchengeschichte die 7 leiblichen und die 7 geistlichen Werke der Barmherzigkeit herausgebildet, als da wären: Hungernde speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Kranke besuchen, sich um Gefangene sorgen und Tote in Würde verabschieden. Zu den geistlichen Werken der Barmherzigkeit gehört es, Unwissende zu lehren, Zweiflern zu raten, Trauernde zu trösten, Sünder zurechtzuweisen, jenen, die Leid zufügen, zu verzeihen, Lästige zu ertragen und für alle zu beten. Es liegt also ein Segen darauf, diese Handlungsanweisungen mit Liebe in konkrete Taten umzusetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wichtig ist aber ebenso, dass wir mit uns selbst barmherzig umgehen. Im ersten Brief des Johannes lesen wir dazu: Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Weil Gott mir vergibt, kann ich mir selbst vergeben. Und wenn ich meine eigenen Fehler und Schwächen kenne und weiß, dass ich nicht perfekt bin, dann kann ich auch barmherzig mit der Unvollkommenheit der anderen umgehen.
In welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück? Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung in einem ersten Teil hier bei Radio Horeb. Wir hörten Anke Welzel aus Berlin. Heute in einer Woche hören Sie weitere Gedanken von Anke Welzel zu dieser Frage des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. In welcher Beziehung stehen die Seligpreisungen zur Sehnsucht des Menschen nach Glück? Im Punkt 361 lesen Sie dort, also im Kompendium, sie entsprechen dem natürlichen Verlangen nach Glück, das Gott in das Herz des Menschen gelegt hat, um ihn an sich zu ziehen. Nur Gott vermag dieses Verlangen zu stillen. Im Großen Katechismus finden Sie dazu auch Erläuterungen in den Punkten 1718 und 19 und im Punkt 1725. Schauen Sie einfach ins Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Dort steht das Ganze auch nochmal schwarz auf weiß und zum Mitschreiben. Wenn Sie möchten, ganz klassisch, können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, freue mich auf das nächste Mal. Machen Sie es gut, behüt Sie Gott, Ihr Gregor Dornis.